The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 15. Juli.
If you want to really see something that's said, take a look at what happened.
Die Schüsse auf Donald Trump hallen auch an diesem Montagmorgen noch nach. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, wurde mehrfach auf den ehemaligen US-Präsidenten geschossen. Nur haarscharf ist er dabei, dem Tod entronnen. Unter Jubel seiner Anhänger wurde er von Secret Service-Beamten von der Bühne gebracht. Blutverschmiert, kämpferisch die Faust in die Luft reckend. Dieses Bild könnte die US-Wahlen maßgeblich beeinflussen, wenn nicht sogar entscheiden. Das sagt auch der US-Korrespondent des australischen News-Kanals The Project.
It'll become the defining moment and the defining image of the Trump campaign.
Joe Biden trat nur wenige Stunden nach dem Attentatsversuch vor die Presse und verurteilte die Tat scharf.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this.
Bei einer Rede an die Nation gestern Abend in Washington bekundete er noch öffentlich sein Beileid für den gestorbenen Familienvater, der sich im Zuschauerbereich schützend über seine Familie geworfen hatte und dabei tödlich von einer Kugel des Attentäters getroffen wurde.
He was a father. He was protecting his family from the bullets that were being fired. And he lost his life. God love him.
Biden will die angeheizte Stimmung im Land nicht weiter befeuern und plädierte gestern Abend dafür, die Behörden ihren Job machen zu lassen, anstatt Vermutungen über die Motive des Attentäters anzustellen.
Everyone, please, don't make assumptions about his motives or his affiliations. Let the FBI do their job and their partner agencies do their job.
Es dürfte jetzt auch interessant sein, was dieses Ereignis mit seiner Kampagne macht und ob der Secret Service seinen Job korrekt ausgeführt hat. Denn es gab Augenzeugen, die den Attentäter mit Waffe auf dem Dach während der Rede von Trump angeblich gesehen und dem Secret Service Bescheid gesagt haben.
We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us.
Ein Secret Service, der bewusst bei einem Attentatsversuch auf den republikanischen Herausforderer wegschaut, das ist Nährboden für die wildesten Verschwörungstheorien und ist das Letzte, was das Land jetzt braucht. Über all das spreche ich gleich mit meinem Kollegen Julius Vandala, der momentan in den USA den Wahlkampf der beiden Präsidentschaftskandidaten beobachtet.
Dieser Wahlkampf ist seit Wochen und Monaten im Endeffekt die Wahl zwischen schwach und stark. Wir haben von Joe Biden in den letzten Wochen immer wieder die Schwäche gesehen bei der Debatte, beim NATO-Gipfel. Und jetzt kommt Donald Trump einmal mehr hypercharged, der aufsteht, obwohl er angeschossen wurde und dann natürlich eben auch noch von der Bühne läuft.
Außerdem in diesem Podcast heute, Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen der großen US-Banken und gibt einen Ausblick auf die wichtigsten Termine der Woche an der Wall Street. Wir berichten über ein Projekt, das Hoffnung macht in Großbritannien, um ehemalige Gefangene wieder in Lohn und Brot zu bringen. Und wir wundern uns, dass es fast 400 Jahre gedauert hat, bis nun endlich auch mal Handwerkerinnen im römischen Petersdom eingesetzt wurden. Wie eben schon angekündigt, wollen wir jetzt in die USA schalten zu meinem Kollegen Julius Vandala. Julius ist im US-Wahlkampf zu Hause. Er hat dort jahrelang praktische Erfahrungen gesammelt. Unter anderem hat er vor 12 Jahren im Bereich der Wählermobilisierung in der siegreichen Kampagne von Barack Obama gearbeitet. Heute ist er erfolgreicher Strategieberater und mein Co-Host im The Pioneer Podcast Race to the White House, wo wir uns intensiv mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf in diesem Jahr auseinandersetzen. Julius ist gerade in Washington D.C. und mit ihm schätze ich jetzt die politische Lage nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump vor Ort ein. Guten Morgen, Julius.
Guten Morgen, Chelsea.
Julius, wir sprechen uns heute, weil jetzt am Wochenende ein Attentatsversuch auf Donald Trump stattgefunden hat bei einer Rallye in Pennsylvania. Wie geht es Donald Trump nach diesem Ereignis?
Ich glaube, was wir feststellen können, ist, dass Donald Trump weitestgehend wohlauf ist. Wir haben die Bilder gesehen, nicht nur wie er danach natürlich sofort wieder aufgestanden ist und natürlich auch noch der Menge seinen Unterstützerinnen und Unterstützern zugejubelt hat, sondern auch noch kurz danach, als er dann mit dem Flugzeug in Bedminster gelandet ist und dort dann eben auch die Gangway runtergelaufen ist. Das heißt, auch die Kampagne hat gesagt, es geht ihm soweit gut. Und vor allem, ich glaube, das ist wichtig, die Timeline bleibt erhalten. Sie planen alle natürlich jetzt auch den Republikanischen Parteitag so wie geplant durchzuziehen.
Aber lass uns kurz über diesen Moment sprechen, wo er aufgestanden ist auf der Bühne. Also er wird angeschossen. Und selbst in diesem Moment, der Mann wurde gerade von einem halbautomatischen AR-15-Gewehr angeschossen, ne? Und anstatt sich direkt von den Secret Service-Kollegen direkt in Sicherheit bringen zu lassen, kämpft er sich frei, blutbeschmiert im Gesicht und schmeißt die Faust trotzig in die Höhe und schreit Fight, Fight. Und die Menge brüllt und antwortet mit USA, USA. Man muss ihm einfach eine unfassbare politische Intuition konstatieren, oder? Oder wie hast du diesen Moment eingeschätzt?
Ich meine, wie viel davon Schock ist, wie viel davon Instinkt ist, wie viel davon auch Kalkül ist. Ich glaube, das kann niemand beurteilen außer Donald Trump. Aber die Bilder sind das, was, glaube ich, entscheidend ist. Ich würde so weit gehen und sagen, dieser Moment, wo die Faust in die Luft schnellt und er eben schreit, Fight, 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 das ist der Moment, wo Donald Trump Präsident geworden ist, wenn er im November gewinnt. Insofern, die Bilder sind, glaube ich, so eindeutig. Es ist natürlich der Märtyrer, der dort versucht wird, aus dem Spiel zu nehmen, der aber eben auch sagt, ich lasse mich nicht kleinkriegen. Vor allem für euch lasse ich mich nicht kleinkriegen. Ich werde weiter kämpfen. Und das ist genau die Botschaft, die natürlich auch ankommt. Und genau, Chelsea, ich glaube, es ist auch der Kern vom Kern dieses Wahlkampfs. Und deshalb ist es natürlich auch so zerstörerisch für Joe Biden. Warum? Dieser Wahlkampf ist seit Wochen und Monaten im Endeffekt die Wahl zwischen schwach und stark. Wir haben von Joe Biden in den letzten Wochen immer wieder die Schwäche gesehen bei der Debatte, beim NATO-Gipfel. Und jetzt kommt Donald Trump einmal mehr hypercharged, der aufsteht, obwohl er angeschossen wurde und dann natürlich eben auch noch von der Bühne läuft.
Ja, was zeigt noch mehr Stärke als das, ne? Angeschossen und trotzdem aufgestanden und weggelaufen, als wäre nichts gewesen. Und was ich mir in diesem Moment auch gedacht habe, dass er wahrscheinlich auch mit diesem Narrativ kommt, dass Gott ihn verschont hat. Also man sieht immer wieder, wir haben auch in vergangenen Folgen von Race to the White House darüber gesprochen, dass er sich als so eine göttliche Figur dahinstellt oder von Gott gesegnet, ne?
Auserkoren.
Auserkoren. Und dass er einen Attentatsversuch überlebt hat jetzt, spielt genau in dieses Narrativ rein. Es gibt auch einen neuen Film, der rauskommt zu Trumps Rettungsmission. Hast du das gesehen? Also man kann das auch pre-ordern für $14.99 jetzt.
Das wird auf meinem Rückflug dann natürlich nach Deutschland laufen, absolut.
Genau, aber es geht wirklich um diese Rettungsmission und dass er von Gott auserkoren wurde. Und das spielt natürlich auch direkt da rein.
Und ich glaube, wenn man sich die letzten zwei Wochen anschaut, dann muss man ja auch sagen, Donald Trump ist politisch zumindest dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen. Erst diesen Riesenvorteil, den er aus der Debatte rausziehen konnte, wo Joe Biden offensichtlich zu schwach gekommen ist. Dann natürlich auch weiter, dass der Supreme Court im Endeffekt alles nach hinten geschoben hat, nach dem Urteil, dass er eben auch politisch immun ist. Und dann sogar auch noch, dass Strafmaß nicht in New York verkündet wurde, sondern eben auf den Herbst verschoben wurde. Das sind alles Aspekte, wo man sagen muss, Donald Trump hatte wahrscheinlich die politisch besten Wochen, die überhaupt je ein Kandidat hatte.
Ja, und jetzt findet der Parteitag in Milwaukee, in Wisconsin statt. Du bist dann auch dabei, Julius. Ich bin sehr gespannt, was du dazu berichten haben wirst. Aber was bedeutet das Ganze für den Parteitag, der jetzt heute losgeht, die nächsten 4 Tage?
Normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, man sagt diesen Parteitag ab, einfach den Umständen geschuldet. Trump hat noch Stunden nach diesem Mordversuch sofort die Botschaft rausgegeben, nein, der Parteitag wird weiterlaufen. Und es gibt natürlich auch ein paar formelle Kriterien, die erledigt werden müssen. Es gibt einige, die sagen, bei dieser Veranstaltung, wo die Schüsse gefallen sind in Pennsylvania, hätte eigentlich der zukünftige Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump verkündet werden sollen. Das ist offensichtlich nicht passiert. Das heißt, mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird das dann eben auch jetzt auf diesem Parteitag stattfinden. Wir haben schon mehrfach über die Kandidaten gesprochen, die zur Verfügung stehen. Aber das ist ein ganz essentieller Teil. Ansonsten geht es natürlich auch darum, die eigene Botschaft mit rauszubringen. Und ich glaube, da sehen wir einmal mehr die Bredouille natürlich auch von Joe Biden, der gehofft hatte, hier genau auch angreifen zu können und jetzt auch eben Donald Trump inhaltlich zu stellen und zu sagen, es geht halt eben um die 25-25-Plattform, die ganzen radikalen und reaktionären Ideen, die die Trump-Kampagne hat. Aber das wird natürlich so nicht kommen, denn erstmal fokussiert sich alles auf Donald Trump und natürlich auch seine politische, aber auch leibliche Auferstehung.
Aber nicht nur die Republikaner machen Side-Events, sondern die Demokraten machen auch Counter-Programming, auch in Wisconsin. Was können die eigentlich dagegen tun, gegen diese große Show von Donald Trump, auch angesichts des Attentatsversuchs? Was würdest du ihnen raten jetzt?
Ich glaube, was ich Ihnen geraten hätte vor dem Attentat, wäre natürlich Joe Biden auszuwechseln und das genau in dieser jetzigen Woche zu machen, um wirklich das, was du gerade Counter-Programming genannt hast, wirklich auch komplett durchzuziehen. In meiner Vorstellung wäre es so gewesen, dass wir gesagt hätten, Joe Biden tritt am Montag zurück. Alle hätten über den Rücktritt gesprochen, nicht mehr über die Republikaner. Am Dienstag hätte man gesagt, naja gut, dann gibt man jetzt eben auch das Regelwerk vor, wie jetzt auch ein neuer Präsident oder Präsidentin gefunden wird. Auch da hätte niemand mehr über die Republikaner gesprochen. Am Mittwoch hätten dann die ersten Bewerbungen angefangen und am Donnerstag nochmal weiter. Insofern, das wäre wirklich die Counter-Programming-Message gewesen. Aber zwei Aspekte natürlich. Erstens, Joe Biden hat nicht gesagt, dass er zurücktritt. Und zweitens hatten wir eben dieses Attentat. Das heißt, ich glaube, dass die Demokraten weitestens, man nennt es im Englischen going dark, also quasi das Licht ausmachen und eben kein Counter-Programming machen würden, weil es, glaube ich, aktuell einfach nur als schlechter Geschmack ausgelegt werden würde. Das heißt, eigentlich fängt die demokratische Kampagne eine Woche später an.
Aber ist es nicht de facto der direkte Weg in den Untergang? Also wenn die jetzt going dark machen und die Trump-Kampagne genau das Gegenteil macht, ne? Also die holen sich die komplette Aufmerksamkeit jetzt. Und Joe Biden, der beharrt darauf, dass er dabei bleibt, trotz dieser internen Revolte, die es auch wirklich gab. Aber ist sie unterdrückt worden? Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er nicht zugehört hat und dass er gesagt hat, ich mache weiter, egal was die anderen sagen. Und mir ist das Wohl des Landes auch in dem Sinne auch egal.
Ich meine, Chelsea, wir können sagen, sämtliche Umfragen, die wir bis jetzt in diesem Wahlkampf gesehen haben, können wir direkt aus dem Fenster rausschmeißen. Nichts ist mehr gültig. Und das wird natürlich auch ein Argument sein, das Joe Biden intern macht. Der sagt, alle Karten sind jetzt quasi neu gemischt. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Öffentlichkeit überhaupt auf diesen Moment reagiert. Und Zeit spielt im Moment Joe Biden in die Hände, der ja weiterhin auch Kandidat sein möchte. Das heißt, die ersten Umfragen werden wir frühestens, die halbwegs belastbar sind, in einer Woche, ich würde sagen eher zwei Wochen sehen, wirklich belastbare Umfragen. Und dann sind wir schon im August drin. Und plötzlich sind es halt nur noch zwei Wochen bis zum Parteitag der Demokraten. Insofern wird die Zeit wirklich knapp. Aber ich glaube, an dieser Stelle.
Aber Moment, ich muss dich nochmal fragen, Julius. Die Karten werden neu gemischt, aber nicht zugunsten von Joe Biden, oder? Unmöglich, dass es zugunsten von Joe Biden ist.
Das ist zumindest die Annahme, die du und ich und viele anderen natürlich auch teilen. Wir wissen es nicht, das muss man dazu sagen. Aber wenn ich mir einfach nur Präzedenzfälle anschaue, es ist ja nicht das erste Attentat auf einen politischen Kandidaten. Wenn wir zurückgehen, Jahr 1981, Ronald Reagan wurde damals angeschossen. Das war kurz nach seiner Präsidentschaftskampagne. Er hat die Kampagne gewonnen damals, hatte etwa 50% Zuspruch, wird angeschossen und dann klettern erstmal seine Umfragen um mehr als 10 Punkte. Das ist natürlich ein Moment, wo, wenn es ähnlich bei Trump laufen sollte, wie gesagt, weil er durch eben eine geschmeidige Rhetorik eben auch Swing Voters ansprechen kann, dann wird es natürlich gegen Joe Biden sprechen, beziehungsweise ich sehe keinen Pfad, wie Joe Biden dann auch noch mit der aktuellen Positionierung und aktuellem Auftreten dort wieder rauskommt. Das würde natürlich einmal mehr dafür sprechen, die Rochade jetzt zu machen und vor allem in dem Moment zu machen, wo dann auch die Republikaner wieder Sendepause haben, nämlich nach ihrem Parteitag. Ich glaube, die einzig wirklich gangbare Variante, weil jetzt nochmal eine Woche verloren wird, ist jetzt eben rüber zu wechseln zu Kamala Harris. Die hat in den letzten Tagen extrem viel gemacht, natürlich auch ein Statement rausgegeben, um nicht nur zu sagen, wir beten für Donald Trump und wir wünschen ihm gute Genesung und wir halten jetzt auch das Land an, eben die Emotionen runterzukochen. Davor hat sie einen Termin nach dem anderen gemacht mit dem Dream Team, also der amerikanischen Basketballmannschaft, die kurz davor waren, nach Paris zu fliegen, zu den Olympischen Spielen. Extrem viele, sehr gut choreografierte Auftritte. Und wir wissen auch, dass die beiden Kampagne drei Umfragen im Umlauf hatten, um eben auch abzufragen, ist Kamala Harris besser geeignet, zumindest aus Perspektive der Wählerinnen und Wähler, um eben auch die Demokratische Partei in diesen Wahlkampf zu führen. Da ist die große Frage, waren das Umfragen, um Joe Biden umzustimmen, oder waren es Umfragen, um möglicherweise auch Biden Rückendeckung zu geben, um ihm die Munition zu geben und zu sagen, ich stehe immer noch besser da als Kamala Harris? Das wissen wir nicht.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Ich habe mit Julius natürlich noch weiter geredet, was ihn genau auf dem Parteitag der Republikaner erwartet, wie jetzt die Sicherheitsvorkehrungen in den USA bei solchen Veranstaltungen verschärft werden dürften, wie der Secret Service jetzt unter Druck steht und welches Potenzial einer weiteren extremen Polarisierung er nach diesen Schüssen auf Trump sieht. Das ganze Gespräch, die große Lageeinschätzung nach dem Attentatsversuch, hören Sie heute Morgen in der aktuellen Folge unseres The Pioneer Podcasts Race to the White House. Zu finden auf unserer Homepage thepioneer.de, ganz bequem über den Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben sich jetzt die großen US-Banken in die Bücher gucken lassen. Was genau da drin stand, das weiß natürlich unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Der Sektor hat uneinheitlich performt, kann man sagen, oder?
Ja, also am Freitag hatten wir ja erstmal nur die Zahlen von drei Banken, nämlich dem Marktführer JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo. Die Zahlen von den ersten beiden fielen recht ähnlich aus. JP Morgan und die Citigroup konnten die Erwartungen der Analysten übertreffen. Bei JP Morgan gab es einen Umsatzplus von 20%, die Gewinne stiegen um 25%. Bei der Citigroup stieg der Umsatz um 4%, der Gewinn um 10%. Trotzdem fielen bei beiden die Aktien um 1,2 und 1,8%, weil JP Morgan CEO Jamie Dimon davor warnte, dass es in der Zukunft noch potenzielle Risiken gäbe, darunter eine höher als erwartete Inflation und Zinsen, aber auch die gefährlichste geopolitische Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei Wells Fargo sah es ein bisschen anders aus. Die Bank konnte zwar auch die Umsatz- und Gewinnerwartungen übertreffen, bei den Einnahmen durch Zinsen gab es aber einen Rückgang von 9%, und da schloss dann auch die Aktie mit einem Minus von über 6%.
Und dann, Anne, lass uns noch, weil Montag ist, auf die wichtigsten Termine der frisch vor uns liegenden Woche gucken.
Ja, da haben wir ein paar neue Wirtschaftsdaten, zum Beispiel aus dem Einzelhandel und von der Industrieproduktion. Außerdem haben wir ein paar Reden von Notenbankern auf dem Programm, bevor es nächste Woche in die Quiet Period geht, vor dem nächsten Treffen in der Woche danach. Außerdem geht die Berichtssaison so richtig los mit den Zahlen von Goldman Sachs und BlackRock heute, morgen Bank of America und Morgan Stanley, Mittwoch Johnson & Johnson und United Airlines, Donnerstag Netflix und am Freitag noch American Express. Also echt viele Zahlen, und es wird echt spannend zu sehen, wie es den Unternehmen so geht.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine Bierbrauerei in Oxford als glänzendes Beispiel voranschreitet und zeigt, wie Reintegrierung von entlassenen Häftlingen funktioniert. England hat ja aktuell ein massives Problem. Die Gefängnisse sind zu voll, das Justizsystem steht am Rande eines Kollapses. Was der ganzen Sache natürlich auch nicht hilft, ist die hohe Rückfallquote. Etwa 50% früherer Insassen werden wieder straffällig. Ein Ehepaar aus Oxford, nämlich Amy und Paul, wissen als ehemalige Berater des Justizministeriums, dass das größtenteils an der mangelnden Unterstützung für die entlassenen Häftlinge liegt. Und deshalb gründeten die beiden 2016 eine Brauerei, The Tap Social Movement. The Tap Social Movement ist aber eben nicht nur eine Bierbrauerei. Es ist ein Ort, wo ehemalige Insassen eine zweite Chance im Leben erhalten, wie auch Mitgründerin Amy sagt.
We are a social enterprise and they're looking for opportunities to come out, learn some new skills, make some money, build up their CV and just get, you know, a taste of normal working life again.
Häftlinge und Entlassene werden dort ausgebildet und finden Arbeit, aber vor allem finden sie festen Boden unter den Füßen. Denn eine sinnvolle Beschäftigung verleiht den Menschen, die es gerade nach der Zeit im Gefängnis sonst so schwer haben, wieder ein Selbstwertgefühl, ein Gefühl von Akzeptanz. Sie eröffnet eine Perspektive auf eine Zukunft, die nicht nur von Rückfallstatistiken bestimmt wird. Und die Zahlen sprechen für sich. kaum jemand der entlassenen Häftlinge dort ist wieder rückfällig geworden und für das soziale Unternehmen The Tap Social Movement könnte es kaum besser laufen. Dieses Konzept beweist also, soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, können auch Hand in Hand gehen. Und darauf kann man doch wirklich anstoßen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Das Restaurierungsarbeiten im Vatikan, bis dato nur den Herren der Schöpfung vorbehalten waren. Aber ein Glück ändert sich das jetzt. Der Petersdom, stolzes Wahrzeichen des Vatikans und eine der größten Kirchen der Welt, erhält erstmals weibliche Unterstützung bei seiner Erhaltung und Restaurierung. Zwei talentierte Kunsthandwerkerinnen aus Padua und Reggio Calabria bereichern nun das bisher rein männliche Team. Beide Frauen haben Kunstgeschichte studiert und anschließend Ausbildungen an der Kunstgewerbeschule der Dombauhütte in Dekoration, Stuck und Mauerwerk absolviert. Bisher waren Frauen im Vatikan nur in der Mosaikwerkstatt zu finden, die ebenfalls zur Dombauhütte gehört. Doch endlich wird erkannt, dass Frauen nicht nur kleine Steinchen setzen können, sondern auch bei großen Restaurierungsprojekten mit ihrem Talent überzeugen. Wer glaubt's denn? Da sagen wir doch nur, willkommen, lieber Vatikan, im 21. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
Un pomeriggio qualunque a Milano, un milione di persone in Piazza Duomo, poi ti vedo da lontano e mi sembra che ci sia solo tu, con le tue gambe allucinanti, gli stivali verdi fluorescenti e un sorriso che sbianca pure la facciata del Duomo. Mi fermo e l'unica cosa che ti so dire è ciao bella.
Vieni a ballare con me.
Facciamo due passi, ci beviamo uno spritz in terrazza e quasi esplodo quando accetti il mio invito per andare in discoteca assieme. Già mi immagino come ti muoverai sul dance floor, come una dea, i tuoi occhi splendenti che mi guardano e fanno impazzire. Sono ipnotizzato dalla tua bellezza e voglio starti vicino tutta la notte.
Vieni a ballare con me.